verfasste den Epheserbrief ca. 60 bis 62 nach Christus im Gefängnis in Rom. Er befand sich ja in Gefangenschaft, wo er trotzdem Besuche nehmen kann und so weiter und so fort. Und da schrieb er diesen Brief an die Epheser. Und dann 5 Jahre davor hat er die Gemeinde gegründet. Ich habe gestern Abend noch mal Apostelgeschichte 19 und 20 noch gelesen. Eine sehr super Story, wo er gefragt hat, hey, habt ihr die Taufe schon empfangen? Den Heiligen Geist. Noch nie gehört. Und wirklich klasse Sache. Und dann Paulus verbrachte 3 Jahre in Ephesus. Mehr als alle anderen Städte, die er besuchte. Normalerweise, wenn er kommt, er predigt, sammelt die Jünger, trainiert sie, bleibt kurz, gibt Unterweisung und dann zieht er weiter. Aber nicht in Ephesus. In Ephesus blieb er 3 Jahre. Und dann lesen wir in Kapitel 9, Kapitel 20, dass ganz Asien durchdrungen vom Evangelium. Boah, ihr wisst, ganz Asien, das ist Türkei. Die ganze Landschaft wurde durchzogen vom Evangelium, nur wenn man 3 Jahre da bleibt. Wahnsinn. Er hat gesagt, was für eine Erweckung. Und deswegen ist wichtig dort, und dort auch interessanterweise genau das berühmte Zeichen vom Fisch dort entdeckt in Ephesus, Ichthos oder Ichthys. Da steht Jota, Chi, Theta. Genau. Und Sigma, genau, Ichthys, das Wort für Fisch im Griechischen, ist ein Akronym, sozusagen eine Zeichensprache oder eine Geheimsprache der Christen damals, weil nicht jeder kann das entziffern, es sei denn, du bist Insider. Das ist ein Akronym von Jesus Christus Theos Huios Soter, Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser. Deswegen, Amen. Und wenn du nächstes Mal hinter ein Auto mit einem Fisch hub 2-mal. Hey Bruder. Genau, ich bin auch ein Ichthys. Genau, ein Christ. Weil das ist eine Geheimsprache damals, als die Verfolgung wirklich am heftigsten war. Haben sie diese Zeichensprache entdeckt. Ephesus liegt in der heutigen Türkei, in der Westküste der Ägäis. Eine sehr wohlhabende Stadt an einer wichtigen Handelsroute und man schätzt 250.000 leben dort. Und das Merkmal von damals war natürlich dieser Polytheismus, der da herrscht. Deswegen steigen wir gleich dann die Tempel Diana, griechisch Artemis, und das war witzig, als wir im Hotel, die Empfangdame heißt Artemis. Und sagen, oh, stimmt das, dass Artemis auch Diana ist? Gesagt, korrekt, hat sie gesagt. Aha, fühle mich bestätigt. Ja, Göttin der Jagd, des Mondes und der Tiere. Und der Tempel hier, 130 Meter lang, 37 Meter breit. 127 Marmorsäulen, 18 Meter hoch. Eine der 7 Weltwunder der Antike, 3-mal wieder aufgebaut bis zu seiner endgültigen Zerstörung im Jahr 401 nach Christus. In Ephesus hat Diana eine ganz andere Bedeutung im Vergleich zu den anderen Geschichten von im Griechenland. Und deswegen, Paulus betont in diesem Brief deine Identität in Christus, wer wir sind in Christus. Und ich glaube, ist nicht von ungefähr, dass er immer wieder betont, wer wir sind in Christus, weil in einer verwirrten, chaotischen, sündigen, dämonischen Kultur, wie in Ephesus, musst du ganz genau wissen, wer du bist in Christus. Deine neue Identität, weil sonst bist du genau wie alle anderen. Aber hier sagte er ganz klipp und klar, wer wir sind in Christus. So lese ich Epheser Kapitel 1 und dann betone ich immer wieder das Wort in Christus oder in Liebe. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den Himmelswelten, in Regionen, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf der Erde ist, auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Wow. Okay, steigen wir. Das ist Artemis, Göttin der Jagd. Wenn ich nicht täusche, das findet man in Louvre. Von Dingen her finde ich schön, also, ne? Schöne Skulptur und so. Aber in Ephesus sieht Artemis oder Diana komplett anders aus. So sieht er aus. Göttin der Sex und Fruchtbarkeit. Und das ist kein Brötchen, wie da drunter hängen, sondern die vielbrüstige als Zeichen von Fruchtbarkeit. Das ist der Unterschied hier. Und sie wurde wirklich ein Magna Mater, also Muttergöttin in Ephesus. Mutter aller Götter in Ephesus. Und deswegen sage ich, hey, woher kommt das? Interessant, dass sie im 8. Jahrhundert die alte Babylonier verehrten diese mesopotamische Göttin namens Ishtar. Und ist aber auch die Göttin der Sex und Fruchtbarkeit. Also die Ephesus haben das genau komplett übernommen. Und es gibt so alte Manuskripte, die das geforscht haben. Und aus diesen Schriften wird Ishtar erwähnt und dann ein Kult, was richtig interessant ist, jetzt seid ihr bereit dafür? Sie verwandelt Männer in Frauen. Einfach als Kult. Und dann diese Gruppe sumerischer Priester verehren genau das, die sich selbst kastrierten, und dann gleich Frauenkleider angezogen und die ganze weibliche Züge angenommen, um Ishtar anzubeten. Und dann springen wir ins 6. Jahrhundert vor Christus. Das griechische Reich ist gerade am Aufsteigen. Und die Griechen nehmen Ishtar in ihrem polytheischen Vorbild oder Weltbild und benennen sie jedoch in Cybele oder Kybele, wo das auch genau dasselbe Sex und Fruchtbarkeit, Kult hier dann vermischt. Und dann genau wieder diese ganze transsexuelle Geschichte, Verehrung von Diana und Artemis. Was sagt die Bibel unter Salomo? Es gibt nichts Neues unter der Erde. Sims? Unter der Sonne. Das gab es schon damals, es gibt auch heute. Also, das heißt, wenn was ist, dann weißt du, es gibt nichts Neues. Es gab damals schon. Verwirrung, komische Dinge und deswegen finden wir auch heute in unserer jetzigen Zeit ist genau das Gleiche. Und Paulus dann tauchte auf im Jahr 52 nach Christus, predigte das Evangelium, verschaffte Überblick über die Stadt und dann gibt es Konfrontation, stimmt's? Wenn er das Evangelium predigte, die Wahrheit wird verkündigt, komm entweder zu Unruhen oder Erweckung oder gleichzeitig. Beides. Er predigt das Evangelium, Erweckung brach aus und gleichzeitig Unruhe. Stimmt's? Weil die Männer und die Frauen waren total, fühlen sich bedroht. Lesen wir dann Apostelgeschichte Kapitel 19. Es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges, also des Weges, the way, also das war dann die Christentum. Denn einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der Silber der Tempel des Artemis machte, verschaffte den Kunsthandwerkern nicht geringen Erwerb. Also geht es doch um Money, 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 ne? Es ist ja immer das Problem. Und nachdem er diese samt den damit beschäftigten Arbeitern versammelt hatte, sprach er, Männer! Ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis von nichts erachtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Als sie aber das hörten, wurde sie voller Wut, schrien und sagten, groß ist die Artemis der Epheser. Und die Stadt geriet in Verwirrung und sie stürmten einmütig nach dem Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarch, die Reisegefährten des Paulus, mit fort. So sieht aus diese Theater, wo sie sich versammelt haben. 25.000 passt da rein. Was für ein Tumult wegen Artemis haben sie dann genau die Leute versammelt. Als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen die Jünger es nicht zu. Und auch einige von den Asiaken, die seine Freunde waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht nach dem Theater zu begeben. Die einen nur schrien dies, die anderen jenes. Die Versammlung war in Verwirrung, Chaos. Die wissen überhaupt nicht, warum es eigentlich nicht geht, aber Hauptsache schreien. Und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Ein Aufruhr. Und das war genau die Situation, in der Christen sich befinden, die Gemeinde in Ephesus sich befinden und so weiter und so fort. Und deswegen, Paulus schreibt dann an diesem Brief oder in diesem Brief, ihr solltet um eure Identität in Christus wissen. Und das wollen wir hier genau schauen, weil das ist für uns auch wichtig, dass du weißt, wer du bist in Christus. Interessanterweise, gleich in Apostelgeschichte 19 gab es eine Stelle, wo die sieben Söhne eines Priesters namens Kevas möchte gerne eine Dämonenaustreibung ausüben. Könnt ihr zu Hause lesen? Und die haben dann alles nachgemacht, was Paulus gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ich befehle euch im Namen von Jesus, den Paulus predigt, fahr aus. Und dann gab es eine Antwort von der dämonisierten Person. Er sagte dann zu dieser sieben Sündengebers, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich. Und jetzt ist die Frage, und ihr, wer seid ihr? Und das macht mich wirklich zum Nachdenken. Interessant, dass Paulus genau um diesen Satz letzten Endes in seinem Brief vor uns antwortet. Du musst wissen, wer du bist in Christus. Denn wenn du nicht weißt, wer du bist, dann bist du ein gefundenes Fressen für den Feind. Stimmt's? Und wir haben dann gelesen in Apostelgeschichte 19, diese dämonisierte Person sprang auf diese sieben Leute, riss die Klamotten von denen, die sind dann nackig abgehauen, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Identität in Christus. Deswegen wollen wir heute jetzt die verbleibende Zeit genau anschauen, deine Identität in Christus Jesus. Du bist auserwählt. Du bist geliebt. Du bist vorherbestimmt. Du bist angenommen. Ah, das Wort einfach, also, ich bin angenommen. Ich muss nicht leisten. Ich bin angenommen. So wie ich bin. Mit all meinen Macken und Fehlern und Sünde. Ich muss nicht beweisen. Ich bin angenommen. So wie ich bin. Und dann verändert er mich. Halleluja. Mir ist vergeben. Halleluja. Ich bin gerettet und versiegelt. Ah, das Wort versiegelt. Und der erste, bevor, ja, ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Du kannst gleich eigentlich, ja, eigentlich Amen sagen hier, wenn wir alle nach Hause und glücklich sein. Ich bin gesegnet. Mit, und nicht nur mit ein bisschen. Ja, das ist ja das Irre, das für uns hier nicht kapierbar ist. Ich bin gesegnet mit was? Mit jedem geistlichen. Und jetzt kommt nicht in Singular, sondern Segnungen. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segnung. Epheserbrief macht dein Gehirn zum Explodieren, weil passt einfach hier nicht rein. So, lass uns einfach kurz Zeit nehmen, Stück für Stück. Schauen wir, du bist erwählt. Wir sind erwählt. Wie er uns in ihm auserwählt hat, jetzt komm. Vor Grundlegung der Welt. Du bist noch nie mal geboren. Die Welt gibt noch nie mal. Und Gott hat schon in seinen Gedanken dich erwählt. Wenn das jetzt hier dein kleines Gehirn nicht zum Platzen bringt, dann weiß ich auch nicht. Er hat mich erwählt. Ich bin noch nicht mal da. Aber Gott hat mich schon gesehen. Gott hat dich schon gesehen. Und deswegen, ich will sie, ich will sie, ich will ihn. Ich will dich. Das sollte dein Herz wirklich zum Bersten bringen. Ich bin auserwählt. Vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind. Jetzt komm, in Liebe. Er ist die Liebe in ihm. Ne? Gott ist die Liebe. Johannes 15. Ich habe mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Ja? Römer 3. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Ne? Wir haben Gott nicht gesucht. Er hat uns gesucht. Interessant, dass dieser Satz Auserwählung dann in Theologie so aus zu Reizwort geworden, weil dann plötzlich zu einer Diskussion. Ne? Wir sind dann hier die Auserwählung vor Grundlegung der Welt. Aber Gott möchte einfach uns haben. Das ist seine Liebe zu uns. Er möchte uns haben. Ja? Deswegen sage ich, hey, Gott will dich. Deswegen hat er dich auserwählt, dass du zu ihm gehörst, dass du seine Töchter und seine Söhne bist. Und wir sind geliebt. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, sagt Gott in Jeremia 31, Vers 3. Mit ewiger Liebe. Das heißt, seine Liebe hört nie auf. Seht, 1. Johannes 3, Vers 1, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und ich liebe deswegen Elberfelder. Warum? Weil jetzt kommt genau dieser Satz. Und wir sind es. Wir sind seine Kinder. Gott liebt dich so sehr. Und dann Epheser 3, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen und die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Hey, er liebt dich. Vorherbestimmt. Er hat uns vorherbestimmt in der Sohnschaft für sich selbst. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist auch wieder ein Reizwort. Ja. Vorherbestimmung. Bist du vorherbestimmt? Genau, Paulus hat das verwendet. Wir sind vorherbestimmt. Römer Kapitel 8, 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt. Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist deine Berufung. Du bist vorherbestimmt, um wie Jesus zu sein. Gleichförmig seines Sohnes. Deswegen sagt er dann ganz am Anfang, in anderer Stelle, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Weil Jesus und der Welt passen nicht zueinander. Er möchte, dass du gleichförmig wie Jesus, seines Sohnes. Der Kerngedanke von dieser Auserwählung und Vorherbestimmung ist, die Vorstellung, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Deswegen Psalm 139, da steht, dass alle unsere Tage in seinem Buch festgeschrieben. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Aber, jetzt kommt der Aber, musst du auch mitmachen. Wenn du nie mitmachst, dann wird das, was er geplant hat, nicht zustande kommen. Und du sagst, I did it my way, ich mache trotzdem, was ich will. Du improvisierst, anstatt dem Textbuch hier mitzufolgen, gesagt, ich mache einfach was anderes. Dann sagt der Regisseur, okay, ist zwar nicht auf dem Textbuch, dann ist aber das nicht so ausgesehen, wie er eigentlich geplant hat. Und Gott muss auch dann mit improvisieren und versuchen, dann dich dann wieder auf den Textbuch, was er geplant hat für dein Leben. Aber sein Plan für dein Leben ist das Beste. Und du kannst Amen sagen. Amen. Und ich bin angenommen. Ja, wir sind auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Wir sind auserwählt. Und wir sind angenommen. Und Gott hat keine Enkelkinder. Wir sind angenommen, wir sind alle seine Kinder. Dass uns die Rechte, Privilegien und die Stellung, die uns gewährt wurden, wurde zuteil, weil Gott uns in seine Familie aufgenommen hat. Wir sind adoptiert. Das Wort Adoption ist natürlich immer ein bisschen doof. Aber hier, wir sind dann hier mit allen Rechten ausgestattet. Wir sind in seine Familie aufgenommen. Galater 4. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Ja, das war der Oberbegriff. Sohnschaft. Du bist der Sohn und Tochter Gottes. Vergeben. Wer ist dankbar für die Vergebung? In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und jetzt kommen, wenn wir unsere Sünden bekennen, das Wort bekennen ist ja genau das Homologeo, das Gleiche sagen. Homo, das Gleiche, Logeo, Logos, das Wort. Das Gleiche sagen. Ich sage genau das Gleiche, wie Gott das sagt. Ich bekenne. Dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Mir ist vergeben. Und ich bin gerettet. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, froh, wenn man gerettet ist. Das war irgendwie da in Kroatien vor ein paar Jahren. Gesagt, irgendwas ist mit meiner Life Jacket beim Tauchen. Bläst nicht auf. Also und dann war der Bleigurt war schon an und alles und so. Aber normalerweise, wenn du aus dem Boot runter ins Wasser, muss dein Life Jacket erstmal ja voll, dass du noch float, also du bist nur am Schweben im Wasser. Und dann machst du alles fertig und dann tauchst du ab. Aber aus diesem plötzlich da ist, mein Life Jacket ist nicht, obwohl ich habe alles mit Luft gefüllt. Ich bin gleich am Absinken. Und wenn du nicht bereit bist, dann bist du am Absinken, bist du plötzlich hier, ja, versuchen, dass du nicht unter Wasser kommst. Und ich habe wirklich mit aller Kraft über Wasser zu halten, damit ich hier nicht gleich hier abnehme. Weil mein Life-Jacket nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Und ich bin dann dankbar, dass dann der Skipper oder der jemand dann mich dann doch mitgenommen hat und dann wieder auf dem Boot hochgezogen war. Ich bin gerettet wieder. Sonst wäre ich nicht mehr hier. Bin gerettet. Durch Christus habt auch ihr nun die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Genauso wie die ganze Menschheit ist doch am Abnippeln, am Abgrund gehen. Und Gott ist der Retter und nimmt uns und rettet uns. Genau dieses Bild, Gott rettet dich aus diesem Sumpf, aus der Sünde. Und jetzt. Aber du musst diese Rettung auch annehmen. Ne? Und ich möchte wirklich allen, die Jesus Christus noch nicht kennen, noch nie angenommen. Du musst diese Handreichung Gottes schon annehmen. Die Rettungsringe zupacken, wenn du gerettet werden möchtest. Sonst gehst du unter, sonst gehst du verloren, sagt die Bibel. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist hier. Die Menschen waren verloren. Wir sind auf dem Weg in die Hölle. Nur wenn du diesen Rettungsring, diese Hand zupackst, bist du gerettet. Und das Letzte aus dieser Liste, versiegelt. Er versiegelt uns mit dem Heiligen Geist, sagt Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung. Und dann sagt er, dass dieser Heilige Geist nur Unterpfand ist. Das ist ja für mich, ich kann lange da in dem Wort, zeitlich sind wir langsam Richtung Ende. Der Heilige Geist, sagt Paulus, ist nur eine Anzahlung. Und wisst ihr, was Anzahlung ist? Oder? Wenn ihr jetzt bei Möbelriege was kauft, ihr macht eine Anzahlung, gibt ihr ein Versprechen, der Rest kommt noch. Ja? Ihr müsst dann hier die Rechnung begleichen. Und jetzt, Gott gibt euch eine Anzahlung, gibt euch den Heiligen Geist, Ihr seid schon gerettet, versiegelt und Gott gibt den Heiligen Geist als Anzahlung. Muss man vorstellen, das wird auch hier. Diese Anzahlung ist der Heilige Geist, die dritte Person der Gottheit als Anzahlung, muss man vorstellen. Mit der Botschaft, was? Der Rest kommt noch. Und jetzt, ich in meiner Einfachheit gesagt, was muss noch kommen? Das muss doch langen. Ich bin jetzt sein Sohn. Jesus Christus ist mein Herr und mein Freund. Der Heilige Geist lebt in mir. Er ist bei mir. Er ist auf mir. Langt das nicht? Oder reicht das? Muss normalerweise doch mehr als genug, ne? Aber Gott sagt, nicht mit mir. Wenn schon, denn schon. Gib's obendrauf. Noch mehr. Seid ihr da? Oder seid ihr gedanklich noch im Urlaub? Wenn das uns nicht jetzt gesagt, das ist meine Identität. Ja? Und jetzt sagt er, diese Versiegelung, was ist, wisst ihr was, was Versiegelung ist? Das ist eine Sprache, die Paulus benutzt in Handelsgeschäft. Ja? Ephesus war ja eine Hafenstadt. Wenn dort gekauft und verkauft wird, dann die Fracht importiert, exportiert. Und einzelne Frachtstück bekommen ein Siegel von dem Besitzer. Normalerweise ist ja ein, wie sagen wir das, so nicht Gummi, sondern Wachs. Und dann kommt dann der Stempel drauf. Mit dem Zeichen, das gehört mir. Die Eigentümer ist hier festgelegt. Mit dem Stempel drauf. Die Identität ist gekennzeichnet. Und als er dich gerettet hat, kommt ein Stempel Gottes auf dein Leben. Du gehörst ihm. Du gehörst nicht mehr der Welt. Du gehörst nicht der Teufel. Du gehörst nicht mal dich selbst. Von jetzt an hat er dich erwählt, hat er dich gekauft, hat alle. Und jetzt wurdest du versiegelt. Von jetzt an gehörst du mir. Das ist die Botschaft, was Paulus in diesem Epheserbrief uns sagen möchte. Wenn du weißt, dass du geliebt bist, woher bestimmt bist, auserwählt bist, als Kinder angenommen bist, vergeben, gerettet und jetzt versiegelt. Das muss unser Glaubensleben jetzt wirklich. Zum Schweben bringen. So lass uns gemeinsam beten. Weißt du, wer du bist in Christus? Ich hoffe jetzt von diesem Moment an, dass du jetzt deine Identität in Jesus Christus weißt, wer du bist. Ich möchte nochmal sagen, du bist auserwählt. Mein Kind, ich habe dich auserwählt vor Grundlegung der Welt. Du bist geliebt. Ich habe dich geliebt mit ewiger Liebe. Und ich habe dich vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und ich habe dich angenommen. Egal, was die Welt, egal, was deine Eltern, deine Umgebung dir sagt. Du musst nicht mehr abgelehnt fühlen, weil ich dich angenommen habe. Du bist angenommen. Und ich habe dir vergeben, alle deine Schuld und Sünde vergeben. Bleib nicht mehr in alte Dinge. Lass alles hinter dir, genau wie dieses Lied, wie wir vorhin gesungen haben. Ihr habt deine Ketten abgenommen. Hab dort im Grab gelassen. Ich bin der, der dir Freiheit gibt. Du bist gerettet. Ich habe dich rausgezogen aus diesem Sumpf, aus dem Tod. Und jetzt habe ich dich versiegelt mit meinem guten Heiligen Geist. Du gehörst mir. Und Herr, ich bete, dass du diese Botschaft in uns so hineinprägst, unsere Identität in Christus, Herr. Wir sind auserwählt, wir sind geliebt. Du hast uns vorherbestimmt. Du hast uns als Kinder angenommen. Du hast uns vergeben. Du hast uns gerettet und du hast uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dafür geben wir dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. 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 Amen.